Dem, der ESG, den Polar Draften genau als wir die Mats hier zum Hatten veröffentlicht haben, wurde. Heute haben wir das erste Mal Gelegenheit, diesen Explorer Draft Expected Credit Loss zu besprechen. Sie haben ja neben der üblichen Cover Note von mir zwei Präsentationen bekommen. Also die eine natürlich versuchsweise die Inhalte relativ detailliert darzustellen. Die zweite, das war ja Ihr Wunsch, dass wir auch eine Unterlage haben, wo im Wesentlichen der ESB-Vorschlag und der FASB-Vorschlag, der im Dezember veröffentlicht wurde, mal gegenübergestellt werden. Ich habe da auch noch mit aufgenommen das vorherige ESB-Modell aus dem ED 2009 bzw. das Supplement von 2011. Das ist zugegebenermaßen sehr grob, aber ich denke mal vielleicht als Anhaltspunkte, zumindest für heute, wenn man das ab und zu mal dann daneben legen will, vielleicht doch wenigstens ausreichen. Ich möchte eben in die Inhalte reingehen oder die Diskussion starten, mal gerne so eine Sache vorweg schicken oder ansprechen. In der Cover Note ist ja zunächst mal aufgeführt, wie das Projekt beim ESB abgelaufen ist und dann auch welche Äußerungen aus Ihrer Runde und unserer DSC-Arbeitsgruppe es bisher zum Thema schon gab, allesamt natürlich vor Veröffentlichung dieses Idee. Und dann habe ich am Ende der Unterlage mal noch kurz dargestellt, wie die Zeitplanung jetzt aussieht. Da wäre für mich nur wichtig, dass wir uns da kurz einmal vielleicht drüber unterhalten haben. Nachdem jetzt schon ein Monat der Kommentierungsfrist rum ist, die am 5. Juli endet, hätten wir Fachausschusssitzungen insgesamt drei, das heißt heute und zwei weitere. Wir haben auf Ihren Wunsch inzwischen auch schon die Arbeitsgruppe einberufen. Das wird stattfinden genau einen Tag vor der Mai-Sitzung. Die tagt auch diesmal, aber das nur am Rande. Ich kann auch dazu sagen, die Arbeitsgruppe wird vollständig anwesend sein und wir sind ja inzwischen, nachdem noch zwei Versicherungsmitglieder aufgenommen wurden, sind wir jetzt also 10 Personen plus Sie beide aus dem Fachausschuss und möglicherweise wird Herr Sauer auch dazu stoßen, also werden dann drei aus Ihrer Runde quasi standardmäßig mit dabei. Da können wir dann also schon in der Mai-Sitzung das Feedback das erste Mal diskutieren. Und es ist auch die öffentliche Diskussion, die wir durchführen, terminiert. Das wird am 29. Mai sein. Das heißt, das ist dann praktisch zwischen der zweiten und dritten Sitzung, sodass wir da auch nochmal die Gelegenheit haben, das, was dort vorgestellt werden soll, also insbesondere auch Ihre Äußerungen, dass wir das nochmal präziser festlegen könnten. Ja, und dann ist zumindest so, dass zwar die Kommentierungsfrist am 5. Juli endet, aber formal ist am 8. Juni Ihre letzte Sitzung vor Ablauf der Frist. Wir müssen dann mal vielleicht zu der Zeit sehen, ob das dann genügt oder ob man im Nachgang noch was machen muss. Aber die Frage wäre jetzt, soll ich erstmal davon ausgehen, dass ich das Thema für die drei Sitzungen auf jeden Fall einplane und es dann eben so getaktet, dass wir Feedback aus der Arbeitsgruppe beim nächsten Mal besprechen können und Feedback aus der LB beim dritten Mal und damit haben wir, glaube ich, eine ganz gute Taktung der Beteiligten. Ja, das heißt soweit dazu, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt in die Vorschläge selbst gehen. Ich würde vielleicht, ohne einen großen Monolog zu machen, einfach mal in wenigen Minuten kurz ein paar Eckpunkte ansprechen. Damit gehe ich aber natürlich nicht die ganze Präsentation durch. Und meiner Meinung nach wäre es eigentlich für heute sinnvoll, dass wir uns mal über die groben Details verständigen und dass Sie einfach mal sich darüber austauschen, an welchen Stellen viel Diskussionsbedarf ist und an welchen vielleicht weniger. Und da kann man dann wahrscheinlich dann sehen, wann man viel sehr ins Detail geht. Also grundsätzlich, ich bin dann praktisch auf der Folie 5 oder 6, da geht's los. Es ist also so, wie schon die vorherigen Modelle diskutiert wurden, ein Expected Loss Modell. Das heißt, es geht um Erwartungen künftiger Ausfälle. Ich sage auch dazu, es gibt ja den Unterschied bei dem vorherigen Modell von 2009, sollten die künftigen Cashflows, war sozusagen die Schätzung der künftigen Cashflows, diesmal ist es so, dass für die Impairment-Ermittlung die Schätzung der Ausfälle zugrunde liegen sollen. Also das ist der wesentliche Aufhänger für die Impairment-Ermittlung, die bisher immer als Kriterium wesentlichen Ausfallereignisse, Trigger-Events, sind für die Erfassung des Impairments im Grunde nach nicht mehr das Ausschlaggebende. Das ist natürlich auch die wesentliche Neuerung. Sie spielen dann bei der Erfassung des Impairments der Höhe nach, wenn man so will, natürlich nach wie vor eine Rolle. Der Anwendungsbereich umfasst Financial Assets nach IFRS 9, und zwar sofern sie at amortized cost bewertet werden und wenn es eine Value OCI-Bewertung künftig in IFRS 9 geben wird, dann sollen diese auch davon abgedeckt sein. Kreditzusagen und Finanzgarantien, die ja auch in den Anwendungsbereich von IFRS 9 fallen, sollen entsprechend genauso unter das Impairment fallen. Und außerdem sind Leasingforderungen aus Sicht des Leasinggebers ebenfalls von diesem Impairment-Modell erfasst. Damit ist das auch eine, sagen wir mal, ein wesentlicher Fortschritt, der ja auch Ziel des Ganzen war, dass die verschiedenen Impairment-Verfahren, die in IFRS 39 verankert sind, jetzt also, sagen wir mal, vereinheitlicht gewissermaßen Komplexitätsverringerung stattfindet. Zum Grundmodell. Es soll ein Impairment auf Basis erwarteter Verluste erfasst werden. Das heißt, es sind immer die aktuellen Erwartungen bezüglich künftiger Ausfälle maßgeblich. Und damit wird also auch ein Impairment ab der Ersteinbuchung oder ab der Ersterfassung ermittelt und gegebenenfalls gebucht. Also das Entscheidende, dass schon ab Beginn der Erfassung eines Finanzinstruments oder eines anderen Bilanzgegenstands zu ermitteln und zu erfassen ist. Es gibt eine Definition, was Expected Credit Losses sind. Also es geht um den gewichteten Durchschnitt der erwarteten Verlustausfälle aufgrund von Ereignissen, die über die gesamte Laufzeit oder Restlaufzeit eintreten können. Das Wesentliche ist, dass bei diesem Impairment-Modell ein sogenanntes Dual-Measurement-Modell angewendet wird. Das heißt, ist ja heute Morgen schon angeklungen worden, es gibt unter bestimmten Umständen einen Impairment-Betrag, der die 12-Monats-Verlusterwartung repräsentiert. Und unter anderen Umständen, sage ich zunächst, werden die gesamten Lifetime-Losses als Impairment erfasst. Die Trennung oder das Kriterium für den Wechsel von der einen zur anderen Impairment-Betrags Konvention ist das Kriterium der Kreditverschlechterung, das heißt ein relatives Kriterium, was dazu dient, dass die Kreditqualität zum Bilanzierungszeitpunkt mit dem bei Ersterfassung verglichen wird. Und es soll auf jeden Fall bei der Relation, das wird also ausgeführt, eine Rolle spielen, welche ursprüngliche Kreditqualität also maßgeblich war und auch die, sagen wir mal, die Laufzeit oder die Restlaufzeit soll eine Rolle spielen. Die Kreditverschlechterung muss signifikant sein, wobei signifikant an sich nicht definiert wird im ED. Das heißt, eine nicht signifikante Kreditverschlechterung führt zumindest nicht dazu, dass man von der 12-Monats-Verlusterwartung auf den Gesamtverlustbetrag wechseln würde. Ja, es gibt noch einen, sagen wir mal, einen dritten Fall oder eine dritte Stufe, nämlich wenn Objective Evidence eingetreten ist. Das heißt, das ist in dem Fall auch, kann man gleichsetzen mit einem Loss Event, das eingetreten ist, dann gilt ein Finanzinstrument oder ein Bilanzierungsgegenstand als Wert gemindert und hier wird zumindest für die Erfassung von Impairments eine dritte Stufe unterstellt oder determiniert. Und damit bin ich auch bei einem ganz wichtigen Schlagwort. Also das Modell basiert, oder es wird so gesagt, auf drei Stufen oder Stages, obwohl formal gesehen die drei Stufen im Exposure Draft oder im Text des Standards so nicht formuliert sind, aber es ergibt faktisch drei Stufen. Ich gehe mal weiter. Das Kriterium der Kreditverschlechterung hatte ich im Grunde schon kurz ausgeführt. Es führt also dazu, und damit bin ich jetzt auf Folie 13, dass also folgende Veränderungen eine Rolle spielen. Wenn man davon ausgeht, vom Standardfall, eine bestimmte Kreditqualität war am Anfang bei Ersteinbuchung gegeben, dann wird, wenn die Kreditqualität sich zum nächsten Bilanzierungsstichtag nicht ändert, ändert sich auch nichts an der Art der Impairment-Erfassung. Ich sage immer bewusst, es geht ja hier um die Abstufung, ob wir also in dieser Stufe 1, 2, 3 sind, dass die Höhe des zu erfassenden Impairment-Betrags davon erstmal unabhängig ist, hatte ich noch nicht erwähnt, aber das ist eindeutig klar. Also es geht erstmal nur darum, dass man hier, wenn man sozusagen die Kreditqualität sich ein gewisses Maß verschlechtert, dass man dann gegebenenfalls auf eine andere Stufe der Impairment-Erfassung gelangt. Wenn die Kreditqualität schlechter wird, aber nicht diese Signifikanz erreicht, ist prinzipiell immer noch die Stufe 1 erreicht. Wenn sie sich verschlechtert, und zwar signifikant, würde man auf die Stufe 2 wechseln und damit würde man vom 12-Monats-Betrag zum Gesamtverlust kommen. Es gibt an der Stelle zwei Ausnahmen oder Erleichterungen, nämlich wenn die eine signifikante Verschlechterung gegeben ist, aber das Risiko absolut gesehen immer noch niedrig ist, oder Risiko ist der Gegenbit, quasi das Gegenstück zur Kreditqualität, dann bleibt man auf der Stufe 1. Umgekehrt, wenn die Qualitätsverschlechterung nicht als signifikant einzuordnen ist, allerdings das Kriterium von 30 Tage überfällig erfüllt wäre, dann gibt es die widerlegbare Vermutung, dass man dann zwangsläufig in Stufe 2 ist.
Das heißt, so darf man das nicht sagen. Ja. Also es ist so, sage ich mal, dass man sagt, was ich, wenn es 30 Tage past due ist, dann wird angenommen, es ist, sage ich mal, signifikant verschlechtert. Was aber eine widerlegbare Vermutung dann ist. Andersrum, also ich glaube, es ist wirklich als Vereinfachungskriterium. Also das ist auch in der Folie jetzt eigentlich unglücklich dargestellt. Man sagt, was ich erst signifikant verschlechtert und mehr als niedriges Risiko, Stage 2 und dann 30 Tage past due. Weiß ich nicht, was das sagt. Also 30 Tage past due heißt eigentlich, vereinfacht, es ist signifikant verschlechtert. Außer ich kann es widerlegbar, was ich dann beweise, dass es eben nicht so ist.
Sagen wir so, weil dadurch, dass es kursiv geschrieben ist, ist es vielleicht als Unterfall oder als Hinweis gemeint. Es müsste nur das Objective Evidence of Impairment für Stage 3 wieder gerade gedruckt sein.
Ja, in der Tat. Das ist sicherlich jetzt auch ein bisschen mein persönliches Verständnis, aber da wir von einer relativen Verschlechterung sprechen, ist für mich das 30 Tage als Ausnahme eigentlich eine absolute Grenze, so wie auch dieses niedrige Risiko, was ich nicht erwähnt habe, was durchaus gleichzusetzen ist mit einem Rating als Investment Grade.
Das wäre meine Frage genau gewesen, weil ich ja dort wieder in der Problematik bin, was ist es eigentlich gemäß den Ratingagenturen? Also was heißt niedriges Risiko? Heißt niedriges Risiko Investment Grade, ja, also bis BBB, so. Das ist aber dann noch eben anders als Highly Qualitative Corporate Bonds. Das ist auch interessant, dass man da, wenn dann nochmal darauf hinweist.
Also der EG verwendet diesen Begriff auch, und zwar ausdrücklich als Vergleichswert oder als Pendant. Es wird also nicht ausschließlich darauf abgestellt, weil es vor allem auch darum geht, dass nicht nur ein externes, sondern auch ein internes Rating hier durchaus sozusagen zugrunde gelegt werden darf. Dennoch sehe ich die zwei zugegebenermaßen Erleichterungen als absolute Schwelle, während ja prinzipiell eine relative Veränderung die Rolle spielt, denn das niedrige Investment Grade ist eine absolute Schwelle, bei der man noch in 1 bleiben kann, während diese 30 Tage Past Due auch als absolute Schwelle
vielleicht sozusagen anhören. Das erste Kriterium ist einfach dazu da, dass man sagt, ich muss nicht, sage ich mal, für alle meine Financial Instruments, die ich amortized cost jetzt bewerte, was ich dann gucken, was ich meinen Lifetime Expected Loss, sondern für alle die ich einschätze, niedriges Risiko habe, da muss ich eben nur den 12-Monats-Expected Loss überhaupt berücksichtigen. So als Kriterium ist quasi das noch gar nicht gesagt, das ist ein absolutes oder was ist natürlich ein absolutes Kriterium, aber es ist natürlich eine Vereinfachung, um zu sagen, ich muss nicht, weiß ich, für alle mein wirklich High-Quality-Book Full Lifetime Expected Loss berechnen. Ich kann da eigentlich, weiß ich, muss auch nicht das drecken, solange das, was ich da drin ist, bin ich eigentlich befreit, muss nur 12 Monate Expected Loss rechnen, dann ist gut. Das ist eine absolute Vereinfachung, nicht mit absoluten und relativen Kriterien jetzt, das ist eine Vereinfachung.
Also in der Tat ist auch wichtig, dieser Punkt, dass ja an der Stelle dadurch, dass man den Vergleich sich in dem Fall praktisch ersparen kann, diese Relation zur ursprünglichen Qualität, ist in der Tat das, was ja manche eben kritisiert haben, was an dem relativen Kriterium vielleicht die operationale Schwierigkeit ist, dass hier an zwei Stellen dem sehr begegnet.
Das könnte auch schon mal positiv würdigen in der Stelle.
Das will ich auch nicht. Das kam mir so rüber, also das ist jetzt ein absolutes, das andere ist ein relativ, das ist ein Kritikpunkt, aber es ist eine Vereinfachung. Und das andere ist auch mit den 30 Tagen past due, natürlich ist es ein absolut, aber es ist trotzdem ein relativ. Ich gebe keinen Customer einen Kredit, der schon 30 Tage past due ist. Es hat sich was verändert. Oder?
Nur das Ausmaß der Veränderung wird hier sozusagen an einer absoluten Schwelle,
das ist richtig,
festgelegt und in der Tat.
Aber wie gesagt, auch als Vereinfachung. Okay, ich kann mal jetzt sagen, was ich, das ist eher auch, was die Kritik da ist, eher, was viele sagen, das ist eigentlich ein Past-Event. Also ich gucke nicht, sage ich mal, expecting in the future, sondern ich gucke, was ist passiert in der Vergangenheit, und deshalb ist es kein geeignetes Kriterium.
Es ist ein Indikator für Kreditqualitätsveränderung.
Und wie gesagt, beides ist zu verstehen als reine Vereinfachung. Das ist also nicht jetzt vom Prinzip irgendwie, was sagt, das steht neben dem Significant Deterioration Prinzip. Das sind reine Vereinfachungsregeln.
Ein schönes Beispiel sind ja Regierungsdeals. Da passiert es eben schon später als nach 30 Tagen das Zeitpunkt gezahlt wird, was nicht unbedingt bedeutet, dass sich die Kreditqualität massiv dann verschlechtert hat.
Es gibt auch Länder wie, in Brasilien ist es, sage ich mal, üblich, dass man sowieso nach 30 Tagen überhaupt nicht zahlt, sondern vielleicht mal nach 60 Tagen. Dann ist es eben eine widerlegbare Vermutung oder man hat ein Portfolio. Natürlich kann man sagen, okay, es gibt Fälle, weiß nicht, wo Leute eben auch im Urlaub sind, länger als, vielleicht mal 2-3 Wochen, und deshalb, ein Zahlungsverzug eintritt. Und wenn ich das aber, dann rausfiltern kann, ist das natürlich widerlegbar, dass die dann eben nicht von 12 Monaten in Full-Lifetime-Aspekt anpassen.
Die Gründe, die finde ich dann schön. Aber in Brasilien gehen die Leute dann 4 Wochen im Urlaub, deswegen geht das. Aber wenn das als Vereinfachung gesehen wird, ich bin da auch drüber gestolpert, dass ich sage, wir haben heute Morgen nochmal die Diskussion gehabt, nee, das ist eine relative Sache, absolut spielt überhaupt keine Rolle. Und jetzt sagen wir, bis Investment Grade, Triple B, spielt es doch eine Rolle. Weil da spielt eine relative Veränderung, ist da irrelevant. Wenn ich von Triple A auf Triple B gehe, ist es irrelevant.
Ja, das kommt aus dem Feedback, was ich natürlich Outreach gemacht habe. Viele haben gesagt, was ist eigentlich unverhältnismäßig, dass ich wirklich mein Goodbook dann das Ganze drecke und nachhalte. Und deshalb ist, die Regelung reingekommen. Solange es eben, absolut auf der sicheren Seite ist, muss ich die ganze
Initiative. Macht ja irgendwie Sinn. Ich sage halt nur, man kann es als Vereinfachung sehen, man kann es auch als Bruch mit dem.
Genau, das könnte man sehen, aber es ist keine
Vereinfachung gewollt. Wobei, wenn man eine signifikante Verschlechterung hat innerhalb vom Investment Grade und dann noch ein paar Monate später eine nicht signifikante Veränderung im Non-Investment Grade, dann landet man aber in Stage 2. Ja, also das heißt, man muss immer den Bezugspunkt zum...
Den Ausgangspunkt muss man immer behalten. Also den Ausgangspunkt, sagen wir, von Origination wieder die Kreditqualität, den muss ich immer haben. Sonst kann ich das Modell nicht anwenden. Aber ich muss eben nicht gucken, jetzt man hat ein Goodbook für eben bis Investment Grade, sagen wir, wie hat sich das, solange es mein Investment Grade ist, wie hat sich das verändert? Interessiert mich nicht, ich kann das durch den Monat machen. Wenn es drunter fällt, da muss ich natürlich zum Ausgang wieder zurückgehen und sagen, wie hat sich das verändert?
Weil ich meine, mit den 30 Tagen, das ist ja nicht nur auf meine eigene Beziehung zurückzuführen, sondern kann ja auch auf eine Fremdbeziehung beruhen. Also sprich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, weiß, ich habe den gleichen Kunden, den gibt es auch bei der BASF, jetzt kriege ich von der BASF mit, der ist 30 Tage überfällig oder 40. Welche Indikation ist das denn dann für mich? Eigentlich müsste ich ja dann sagen, ja, scheint so zu sein, dass der in den anderen Banken muss.
Weil sich auch aus der eigenen Beurteilung die Ausfallwahrscheinlichkeit geändert hat.
Ja. Also es ist nicht nur die eigene Beziehung zu demjenigen, sondern eben generell das, ich sag mal, Marktverhalten dieses Teilnehmers.
Aber das wäre doch schon bisher auch ein Köttlers-Modell so gewesen. Wenn du sagst, also ich habe jetzt in irgendeiner Form externe Indikatoren,
die da haben ja alle darauf gewartet, dass endlich mal einer nicht zahlt, damit man dann sagen kann, ja okay, jetzt mache ich das wieder mit.
Ja. Also das ist auch eher
das war der Kritikpunkt
nicht für Unternehmenskredite, sondern eher für Retail-Sachen, wo ich sage, wenn ich dann eine einfache Methode habe, ich muss nicht jeden drecken, sondern wenn es 30 Tage ist, habe ich eben die Vermutung, dass es signifikant impaired ist, und dann kann ich das Modell anwählen. Und das Feedback war von vielen Banken natürlich so, ich habe nicht so sophisticated models, ich habe nur, ein paar Stew-Status und kann ich nicht vereinfacht das anwenden. Dann ist natürlich entschieden worden, ja, das geht dann, wenn 30 Tage bei Stew ist, kannst du, dann shiften von 12 Monaten zu Full Lifetime, aber du kannst es eben natürlich auch widerlegbar dann eben anders sagen, wenn eben andere Sachverhalte da waren, die eben keine.
Ich glaube, es hilft gerade auch Corporates oder so. Also da kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, aber da man dort eben nicht so sophisticated Ratings hat und auf der anderen Seite auch die Kunden eben in Teilen gar nicht so ein öffentliches.
Aber da ist eben eine andere Vereinfachung drin. Und für Corporates sagt man ja eher, ich will denen eigentlich erlauben, dass sie sofort auf Lifetime Expected Loss gehen, als dann auf 12 Monate, und diesen Shift kann ich machen müssen.
Aber wenn ich jetzt da gerade bin, bei den wie würde die Widerlegung konkret aussehen? Muss ich das praktisch am Einzelfall testen? Oder wenn ich sage, ich habe eine bestimmte Gattung an Geschäften, wo ich sage, 30 Tage ist kein Indikator. Ich weiß aus der Historie die Zahlen immer, aber der Legging kann durchaus auch 60 Tage betragen. Muss ich dann für jeden trotzdem einzeln praktisch den Proof bringen oder reicht es, dass ich für die eigene Gattung sage, dass die 30
sind? Die Gattung, mal ein Beispiel, sag mal, du hast, weiß ich, hast 100.000 Retail-Loans. Mhm. Und sag mal, davon gehen, weil ich dann bestimmte Prozentsatz, sage ich mal, 10% ist 30 Tage past due. Du hast aber in der Historie, hast du von diesen 10%, sind eben, sage ich mal, dann wiederum vielleicht 20%. Sind dadurch bedingt eben, dass Leute im Urlaub waren, dass sie krank waren, dass sie sonst was haben, aber wirklich keine Deterioration in der Kreditqualität hatten, dann kannst du eben diesen Prozentsatz dann anwenden. Das ist widerlegbar vermutet, dass du eben dann nicht für die 10%, sondern eben nur für dann 8%, sagen wir das. Das wäre eine widerlegbare Vermutung auf Portfolio-Ebene. Mhm. Muss dann nicht jedes Einzelne dann gucken, was ich, habe ich da irgendwie Evidence. Mhm. Ausgrund historischer, statistischer Daten, dann sagst du dann eben, okay, das ist eine widerlegbare Vermutung, dass so und so viele Prozent eben gar nicht die Theorie sind in der Kreditqualität. Das ist ein Beispiel. Du hast eben bessere Daten. Ja. Du hast das Credit Scoring aufgrund anderer Sachen. Ja.
Und selbst die Tatsache, dass sich die Ausfallwahrscheinlichkeit verschlechtert hat, bedeutet noch nicht, dass ich buche. Weil ich das Kollektor ja immer noch berücksichtigen würde. Es kann also sein, dass ich selbst eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 100% habe und trotzdem nichts buchen.
Genau, das ist der erste nächste Schritt.
Dann auch genau, kommen. Das ist, ja.
Zum Produktmodell gibt es noch folgende wichtige Festlegung. Eine signifikante Veränderung muss in der Wahrscheinlichkeit der Ausfälle bestehen. Also die Wahrscheinlichkeit muss sich signifikant ändern. Das ist nicht, dass die Ausfallhöhe an sich sich signifikant ändern muss, um dieses Kriterium zu erfüllen. So, dann würde ich ein paar Anmerkungen zur Ermittlung des Betrages
an sich. Darf ich noch kurz blockieren? Also, ich hatte vorher eine Wahrscheinlichkeit des Ausfalls von 1%, dass 10.000 ausfallen. Jetzt bleibt es bei 1%, dass 1 Million ausfällt, da würde ich nichts machen. Wie kann sowas sein?
Das ist anders zu verstehen. Also das Thema ist zum Beispiel, was ich habe ja den Expected Loss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ausfällt, dann ist was der Betrag, der ausfällt, muss bestimmt werden. Das ist das Beispiel, was der Andreas gesagt hat. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe jetzt, weiß ich, ein Collateral, der jetzt, weiß ich, 100% meines Kredits abdeckt. Und das mal sagen, was ich, der Wert des Collaterals fällt jetzt von 100% auf 50%. Dann heißt das natürlich nicht, sage ich mal, dass ich dann, weiß ich, eine significant deterioration der Kreditqualität habe, solange die Probability of Default, dass der eben gar nicht ausfällt, immer noch sehr, sehr gering ist.
Das ist halt gemeint. Sicherheit verstehe ich das, aber im umgekehrten Fall ist mathematisch, glaube ich.
Das ist das vielleicht die wichtige Unterscheidung, die ich nicht ganz deutlich gemacht habe. Bei der Ermittlung der Impairment-Höhe an sich spielt das sehr wohl eine Rolle, aber bei der Festlegung, ob ich noch in der ersten Stufe bin, wo ich nicht Lifetime Losses buchen muss, sondern wo ich mich auf den 12-Monats-Betrag beschränke und der dann irgendwann anstehende Wechsel auf diesen Lifetime-Betrag. Für dieses Kriterium ist die Ausfallhöhe nicht entscheidend, sondern nur die Ausfallwahrscheinlichkeit.
Auch nicht die Änderung der Ausfallhöhe?
Nein, nicht die Änderung.
Das war mein Beispiel mit dem Collateral.
Also Collateral verstehe ich vollkommen, aber wie nehmen wir an, ungesichert. Ich habe einen ausstehenden Kredit, 10 Millionen. Ich sage vorher 1% Ausfallwahrscheinlichkeit 100.000. Und jetzt, wie kann es sein? Was für eine Situation kann es geben? Ich sage, jetzt bleibt bei 1%, aber es soll 8 Millionen ausfallen. Wie soll sowas möglich sein? Es kann doch das nur kann auch die Wahrscheinlichkeit.
Das kann eine höhere Anspruchnahme sein, dass mein Kreditbetrag steigt. Ja, wenn du da auf eine Konjunkturphase kommst, aber angenommen, du sagst, du hast.
Wenn es derselbe Kreditbetrag ist, dann kannst
du auch. Nee, aber du kommst in der Konjunkturphase und du hast dann Vollbeschäftigung in einem Land. Vollbeschäftigung trotzdem, weiß ich, wird ein paar ausfallen, aber dann die Ausfallrate, sage ich mal, ist dann maximal 10% von dem anspruchnahmen Kredit. Könnte ja ein Fall sein. Wenn jetzt mal eine Konjunkturzeit kommt, weiß ich, wo ich sage, weiß ich, aber wenn jemand ausfällt, ist es eben nicht nur 10%, sondern ist es 20%. Du würdest ja nicht dazu kommen, dass du sagst, weiß ich, ich gehe jetzt über von 12 Monaten auf Full Lifetime los. Aber wenn du natürlich, weiß ich, dann das berechnest, natürlich gehst du dann und sagst, 20% ist Waren die Wahrscheinlichkeitsausfälle
dann tatsächlich? Ich hätte jetzt gesagt, wenn jemand hier ausfällt, dann fällt er mit einem höheren Betrag aus. Dann würde ich auch gleichzeitig sagen, das ist für mich auch ein Beispiel dafür, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit insgesamt steigt. Weil das heißt ja, dass seine wirtschaftliche Situation sich verschlechtert hat.
Nee, muss ja nicht sein. Wenn du einen Hauskredit gibst, mal ein anderes Beispiel. Ein Hauskredit kann ja sein, dass ich die Rückzahlungsbetrag, wenn jemand ausfällt, in der Höhe, was ich wie das Haus, was ich jetzt dann vermarktet werden kann.
Das ist die Sicherheitsthema, da bin ich voll bei dir.
Das war an anderen Sachen da auch so. Wenn du jetzt sagst, was gibt es einen Unternehmenskredit, sage ich mal, du hast eine Konjunkturhochphase, wo eben das, was ich bestimmte Assets noch verkaufen kann. Ich meine, das ist immer was. Wo kriegst du denn, was ich dann.
Aber das ist ja dann praktisch eine Portfoliobetrachtung, die ich mache. Ne? Ich bin ja eher dann auf einem Portfolio und ich bin nicht bei einer Einzelbetrachtung meines Kreditnehmers.
Aber auch da. Ja? Also ich bin vollkommen dabei mit dem Haus, das ist für mich auch eine Sicherheit, weil das Haus weggenommen. Wenn es aber keine Sicherheit betrifft, dann ist für mich eigentlich eine Situation, die Darsteller bei selben Kreditbetragen. Die Ausfallwahrscheinlichkeit bleibt gering.
Bei unbesicherten Krediten hat man auch Recovery Rates, die sich verändern. Also man hat ja quasi schon einen Anspruch, dass man irgendwie versucht, sein Geld zu bekommen.
Dass sich die verändert. Das bin ich dabei. Aber das heißt für mich dann auch, dass auch die Ausfallwahrscheinlichkeit fällt. Die Recovery Rate fällt, weil ich sage, wenn der jetzt mal pleite geht, normalerweise würde er mir noch 50%, jetzt kann er mir nur noch 30% zahlen. Heißt das doch, dass sich die wirtschaftliche Situation, Sicherheiten ausgenommen, dieser Person oder dieses Portfolio verschlechtert hat, dann ist für mich auch die Ausfallwahrscheinlichkeit höher. Weil er kommt näher an den Zeitpunkt, wo er irgendwann sagen muss, sorry, ich stelle meine Zahlung an.
Da wir jetzt so mitten in der Diskussion sind, wie man die Beträge ermittelt, also es gibt vielleicht an der Stelle, es gibt einen eindeutigen Hinweis, dass die Methode für die Ermittlung der Impairment-Höhe nicht festgelegt wird. Und wenn ich jetzt, ich sage es mal ganz einfach, zu dem Schluss komme, also mein erwarteter Ausfall ist von 1 Million, ist von 50.000 auf 100.000 gestiegen, dann bin ich erstmal frei damit, welche Methode ich anwende, um das zu ermitteln. Und wahrscheinlich wird es in den meisten Fällen so sein, dass sowohl der Betrag, also die Ausfallhöhe, also der Loss Default als auch die Probability zugleich steigt. Nur rein theoretisch ist, wenn die Probability nicht steigt, aber der Default-Betrag, müssen wir vom 12-Monats-Betrag nicht in den Lifetime-Loss wechseln.
Verstehe
ich. Und das mag praktisch gesehen vielleicht selten vorkommen. Ja.
Also bei Sicherung sehe ich das so, bei Nicht-Versicherung kann ich das eigentlich nicht vorstellen.
Aber was kann da sein? Wie gesagt, das kann ja von der Konjunktur abhängen. Du kannst da was die statistische Daten haben. Du sagst zum Beispiel bei einer Vollbeschäftigung, wenn jemand, weiß ich, von meinen Kreditnehmern ausfällt, wie sage ich mal, der Betrag, der ausfällt, ist geringer als in der Phase, sage ich mal, in Konjunkturschwäche, wo eben, weiß ich, eine hohe Arbeitslosigkeit ist und der eben dann doch nicht.
Da bin ich bei dir, aber dann steigt bei mir auch die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls. Dann geht auch das Ding von 1% auf 10% hoch.
Das kann korrelieren. Das kann korrelieren. Muss es aber nicht, ja.
Ich kann das dann nachvollziehen, wenn ich ein Portfolio habe, wenn ich x Leute habe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls nicht, wenn ich sage, einer von 10 fällt aus. Und der Punkt ist, dein Argument ist ja, naja, wenn dann die Konjunktur gut ist, dann wird dieser Ausfallbetrag des einen nicht so hoch sein. Die Frage ist, habe ich einen Portfolio-Blick darauf oder einen...
Das geht aber auch im Einzel, geht auch für das Einzelhandel.
Ja, da bin ich eher bei dir. Dann habe ich eher das Problem, das so zu erkennen.
Wenn die Ausfallhöhe nach oben geht, heißt das für mich, dass gleichzeitig auch, zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit erhöht, die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls steigt. Sich. Bei den Versicherten ist es kein Thema. Das ist mir klar, da kann ich auch sagen, ja.
Also,
ich jetzt auch auf ein Thema rum, was überhaupt mehr relevant ist.
Wenn ich gleich zu der Ermittlung der Beträge komme, taucht das allerdings auch nochmal auf. Und ich halte es natürlich auch vorerst mal fest als Diskussionspunkt. Es gibt Festlegungen natürlich, wie der Lifetime-Loss-Betrag oder der 12-Monats-Betrag zu ermitteln ist. Grundsätzlich wird festgelegt, dass der Betrag auf individuelle oder auf Portfolio-Basis ermittelt werden kann. Es muss in jedem Fall ein wahrscheinlichkeitsgewichteter Wert sein, der abdiskontiert wird. Es wird festgelegt, dass mindestens zwei Szenarien, wovon eines das Nicht-Ausfallszenario sein soll, das andere ein Ausfallszenario zugrunde gelegt werden müssen. Es müssen nicht zwangsläufig, sollen natürlich auch mehr Szenarien zugrunde gelegt werden, wenn die wenn die ermittelt werden können, allerdings wird eingeschränkt, es muss sozusagen mit begrenztem Aufwand möglich sein. Und genau, es sind natürlich auch interne und externe Informationen zu verwenden.
Also muss man sagen, es soll also nicht das Best Estimate sein. Es soll also nicht sein, und erwarte ich jetzt einen, was mein Best Estimate über ausfällt oder nicht, oder ist das, was ich dann, es muss mindestens zwei Szenarien haben. Was ist, sage ich mal, die Probability of Default, dass er ausfällt, und was ist, dass er nicht ausfällt? Das ist mindestens. Natürlich kann ich alles dazwischen kommen. Also wirklich ein Erwartungswert. Es ist kein Best Estimate aufgrund eines Most Likely Wert oder sowas. Das ist, glaube ich, wichtig in dem Zusammenhang.
Auch oft, wenn es individuell ist, für eine Person.
Auch da.
Auch da nicht auch da.
So, das dann ist schon wesentlich Veränderungen für dieses Stage 3 Kredite, wo wir eine Gemeinschaftswertberichtigung ermöglicht haben, wo quasi Most Probable Outcome irgendwie berücksichtigt wurde, wo quasi nur ein Cashflow zugrunde gelegt wurde zur Ermittlung. Da muss ich jetzt ebenfalls mehrere Szenarien hinterlegen. So, dann gibt es natürlich eine Definition für den Lifetime Loss. Also Lifetime Loss sind erwartete Kreditverluste, die auch resultieren aus allen all possible default events over the life. Es wird dann der 12-Monats-Betrag auch definiert. Das sind expected credit losses that result from those default events that are possible within 12 months. Und dann wird nochmal an einer anderen Stelle genauer erklärt, wie der 12-Monats-Betrag sich vom, sozusagen aus dem Lifetime-Loss ableitet. Und zwar, es geht zunächst mal um die erwarteten Ausfälle über die gesamte Laufzeit. Dann wird eingeschränkt, soweit sie durch ein Ereignis entstehen, das in den nächsten 12 Monaten eintreten kann. Und dann multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit des Eintritts in den 12 Monaten. Und dann wird nochmal weiterhin in Base Conclusions werden auch ein paar Beispiele gegeben, welches Verständnis von 12-Monats-Betrag nicht gemeint ist. Ich will das jetzt nicht sofort im Detail ausführen, aber es ist bei dieser Frage, wie der 12-Monats-Betrag zu ermitteln ist, wurde lange Zeit auch diskutiert, was es bedeuten kann, dass es gewisse Schwierigkeiten oder Verständnisschwierigkeiten gibt. Ich finde, es ist zumindest relativ viel dazu auch im Standard geschrieben, und werden wir vielleicht auch im Detail nochmal drüber sprechen, wie eindeutig das ist, ob die Anleitung genügt oder ob es immer noch Verständnisschwierigkeiten gibt. Es gibt noch zu sagen, dass es neben diesen zwei, sagen wir mal, Vereinfachungen oder Besonderheiten, die wir vorhin genannt haben, noch grundsätzlich ein vereinfachtes Modell gibt, nämlich dass ein sogenannter One-Measurement-Approach, nämlich immer die Gesamtverlusterwartung zu erfassen, angewendet werden kann, also wahlweise für Leasingforderungen und für langfristige Forderungen, auch Forderungen mit Finanzierungselement genannt. Es gibt auch Fälle, wo dieser verpflichtend anzuwenden ist, und zwar für kurzfristige Forderungen. Da gibt es also nicht dieses Dual Measurement, sondern für kurzfristige Forderungen wird immer die Gesamtverlusterwartung als Impairment zugrunde gelegt. Und das ist ja schon angeklungen, auf dieser dritten Stufe, also wenn Assets als Credit Impaired gelten, dann ist also auf jeden Fall auch die Gesamtverlusterwartung anzunehmen. Ja. So, dann gibt es, dann werden zwei Sonderfälle noch erklärt, also diese sogenannten Credit Impaired Assets. Die können schon als solche gekauft oder gegeben werden, also von Anfang an als solche gelten. Es ist auch, wird auch ausgeführt, dass der Fall auch denkbar ist, dass sie sozusagen dieser Impairment-Fall, dass sie als Credit-Impaired gelten, später eintritt. Es sind auf jeden Fall in diesem Fall die Lifetime-Losses zu erfassen, ab dem Zeitpunkt, also entweder ab Beginn oder ab dem Zeitpunkt, wo sie als Credit-Impaired gelten. Der Unterschied zwischen diesem Fall 1 und 2 zeigt sich später noch bei der Darstellung des Ergebnisses oder bei Ausweis des Ergebnisses. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Dann wird noch als Besonderheit ausgeführt, wie mit Modified Assets umzugehen ist. Modified Assets bedeutet oder ist definiert als Assets, bei denen vertragliche Zahlungsströme angepasst werden, ohne dass sie ausgebucht werden. Und es wird hier in dem Fall der Buchwert angepasst. Die Differenz wird als Modification, Gain oder Loss erfasst, also als im Moment der Anpassung als sofortiger Betrag. Und es wird dann bei der späteren Impairment-Betrachtung wird dann die der Vergleich, also oder die, der Vergleich der Kreditqualität angestellt auf Basis der neuen Vereinbarung für die aktuelle Kreditqualität verglichen mit der Kreditqualität auf Basis der ursprünglichen vertraglichen Vereinbarung. Dann kommen wir zum Ausweis des Ergebnisses. Also hier geht es insbesondere um die Darstellung Zinsergebnis versus Impairment-Ergebnis.
Kann ich da nochmal zurück? Ja, ja. Ich könnte, durch, weil ich weiß, mein Kreditnehmer schwächelt und ich muss mit dem irgendwie eine Vereinbarung treffen, sonst geht der um. Ja? Also ich komme dem entgegen, könnte ich ja quasi die Cashflows so modifizieren, dass die Kreditqualität erhalten bleibt. Dass quasi die Wahrscheinlichkeit, dass diese abgesenkten Cashflows gezahlt werden, der ursprünglichen Ausfallwahrscheinlichkeit wieder entsprechen. Mhm. Für mich ist noch nicht immer ganz klar, wann die Anpassung der Zahlungsströme so stark ist, dass es zu einer Ausbuchung kommen muss. Also das ist manchmal so ein bisschen tricky. Aber, also ein spannendes Thema. Ich finde es ganz gut, dass das überhaupt mal aufgenommen wurde. Aber wie gesagt, die Grenze zur Ausbuchung, also wie lange bleibe ich in meinem Impairment-Model und wann buche ich aus und erfasse ein neues Geschäft, das ist ein kritisches Thema und ich hoffe, dass wir hier ein bisschen mehr Klarheit auch reinbekommen. Bin mir nicht sicher, ich muss das mir nochmal genauer anschauen.
Nee, ich mag. Finanzierungsfolgen ist es ja so, dass es jetzt keinen Unterschied mehr geben würde, ob du ausbuchst und wieder einbuchst. Oder ob du sagst, ich nehme den entsprechenden Impairment Loss, weil die Wirkung genau die gleiche ist, es ist nur ein Unterschied in der Presentation dann. Ob du sagst, ich stelle irgendwo den Abgangsverlust da. Oder ob du sagst, das ist ein Impairment-Verlust. Aber die Höhe müsste eigentlich exakt die gleiche sein und auch die Testbasis going forward müsste genau die gleiche sein. Und wenn du eine Ausbuchung und eine Einbuchung hast, ist das Eingebuchte ja praktisch wie ein neues Asset.
Auch zum Barwert.
Genau. Ja. Und wenn du hier modifiziert hast und du nach der Modifizierung nicht mehr zurückgehst auf die ursprüngliche Ausstattung, sondern eben jetzt als Benchmark die modifizierte nimmst, dann würdest du genau das gleiche erreichen, denke ich. Also
ganz kurz gesagt, du vergleichst eigentlich, weiß ich auch, wenn du es modifiziert hast, Kreditqualität, sage ich mal, vor Modifizierung bei Original Vergabe des Kredits, dann mit, sage ich mal, der Kreditqualität, nachdem du es modifiziert hast. Und da die ja in vielen Fällen, weil du ihn modifiziert hast, wirklich signifikant gesunken ist, hast du eben dann, weiß ich, ein Lifetime Expected Loss zu buchen und kannst eben nicht mehr sagen, ich buche keinen, weil ich, weiß ich, eben jetzt, was ich modifiziert habe und hat sich eigentlich gegenüber meiner originated, modifizierten Variante gar nicht viel geben.
Ist das nicht, glaube ich, der entscheidende Unterschied, wenn ich also ausgebucht habe und ein neues Instrument einbuche, dass ich dann an diesem Tag der Modifizierung die Kreditqualität wieder einfriere oder festschreibe, die schlechtere, und wenn ich dann später diese relative Verschlechterung bilde, dann bin ich ja beim schlechteren Startpunkt und habe sozusagen länger die Chance, im 12-Monats-Betrag zu bleiben. Unabhängig davon, dass ich ja meine Verluste gebucht habe. Aber ich kann für die Zeiträume danach dann wieder diesen 12-Monats-Betrag länger aufrechterhalten, als wenn ich nur modifiziert habe ohne Ausbuchung, weil ich dann ja die ursprüngliche Kreditqualität und damit habe ich doch...
Habe ich den Loss ja schon genommen. Dann habe ich einen realisierten Loss schon genommen.
Realisiert hätte ich in beiden Fällen, denn auch bei Nicht-Ausbuchung nehme ich ja diesen Modification Gain, da habe ich einen Einmalbetrag, den ich buchen muss.
Gain?
Als Loss.
Loss, Entschuldigung, natürlich. Genau. Nur muss ich dann für die spätere Betrachtung, bin ich dann relativ, also weil ich ja noch die ursprüngliche Kreditqualität als Maßstab habe, bin ich dann relativ gesehen früher mal irgendwann an dem Punkt, wo ich in den Lifetime-Loss komme. Ich bin jetzt allerdings nicht sicher, ob es vom Betrag am Ende...
Ich sehe das auch nicht, wo die ursprüngliche Kreditqualität in der Rolle spielt. In dem Moment, so habe ich es verstanden, wo ich eine Modifizierung habe,
bleibt ich meine Anklage immer noch die ursprüngliche. Im Vergleich, ob ich signifikant verschlechtert
habe. Ist das so? Ja. Ja, macht das denn Sinn? dann würde ich sagen, das ist eigentlich relativ unsinnig.
Nicht, wenn ich es ausgebucht habe.
Aber warum spielt die Ausbuchung eine Rolle? In dem Moment, wo ich sage, ich modifiziere jetzt, da hat die Modifizierung eine Auswirkung, die muss ich buchen. Das sehe ich ja ein. So, warum nehme ich dann aber nicht den modifizierten?
Immer man einfach das Thema ist das so gewesen in der Vergangenheit, dass vorgeworfen ist gegen Banken, wenn eben Probleme gab. Und gelassen 5-Jahres-Kredit, nach 2 Jahren hat sich herausgestellt, es hat Probleme gegeben. Kann meinen Zins oder was ich meinen Rückzahlungsbetrag nicht mehr machen. Mhm. Ist modifiziert worden, ich verlängere das jetzt mal auf 10 Jahre. Wenn ich jetzt mal die 10 Jahre Cashflow angucke und vergleiche das mit den Unternehmensdaten, sage ich, das ist eigentlich wahrscheinlich das Rückzahlen, kann ich buchen, mache gar kein Impairment. Das soll ja verhindert werden. Ich sage, durch so eine Modifizierung eben nicht mehr, weil ich ein Impairment verhindern kann.
Das verstehe ich, aber ich meine, wenn du jetzt sagst,
wenn ich aber jetzt mal ausgebucht habe, dann habe ich ihn ja schon.
Richtig, aber warum ist die Ausbuchung notwendig dafür? Man kann das Gleiche auch ohne Ausbuchung wieder einbuchen.
Gibt es ja Fälle, genau. Da gucke ich aber auf die originäre Kreditqualität.
Und das ist das, was ich nicht verstehe. Das verstehe ich für die Bemessung des Modification Losses, das ja.
Aber du kannst doch sagen, du änderst jetzt deine, mein Beispiel. Du verlängerst das auf 10 Jahre, machst ein höheres Preis, einen höheren Zinssatz.
Ja. Dann würde ich doch wahrscheinlich daraus einen Modification Loss bekommen.
Oder? Haben wir doch jetzt nur in dem Fall, du willst keinen, du willst das nicht ausbuchen. Du willst sagen, ich verlängere das, mache einen höheren Zinssatz und so weiter. Mhm. Dann würdest du ja sagen, wenn du jetzt nicht auf die originäre Kreditqualität gucken würdest. Das Pricing ist angepasst, du hast also quasi jetzt einen Originated schon Bad Low gegeben, der verändert sich nicht viel, also buchst du nur 12 Monate Expected Loss. Das soll verhindert werden, wenn du nicht ausgebucht hast. Dass du dann nämlich guckst, was war deine originäre Kreditqualität und was ist deine jetzige. Und dadurch natürlich du jetzt zu wesentlich höheren Zinssätzen, dass du vergibst, quasi mit Kreditqualitäten, die du, für einen schlechter gestellten Customer geben willst, musst du konkluden, in das Vergleich mit deiner originären, dass du eben doch Lifetime Expected Loss zu buchen hast.
Also du kannst nicht. Wenn das die Motivation war, verstehe ich das. Ich habe mir Fälle im Hinterkopf, wo man sagt, man senkt den Zins ab, man erhöht ihn nicht, weil man sonst den Kreditnehmer zwingen würde, zum Beispiel zu ungünstigen Marktbedingungen irgendwelche Assets zu veräußern. Also man hilft ihm über die Zeit, indem man den Zins absenkt, und dadurch erhöht man aber auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass er die Zinsen, die abgesenkten Zinsen, bezahlen kann. So dass ich dann dadurch, wenn ich rein aus dem Wahrscheinlichkeitsurteil das beurteile, die signifikante Kreditverschlechterung, ich eben keine habe, die zu Stage 2 führt. Aber ich habe natürlich eine Absenkung der erwarteten Cashflows, die ich dann bin ich aber Credit impaired und in 3. Ja, anders geht es ja nicht.
Du meinst nicht den Zinssatz, sondern die zu leistenden Zahlungen,
ja. Die
schiebst du dahin. Weil du senkst die Zinsen, damit meinst du aber nicht den Zinssatz, sondern nur.
Ja, oder ich könnte sogar sagen.
Kannst ja den Darlehensbetrag erhöhen und stündest Zinsen.
Ja, dann.
Oder senkt ihr tatsächlich. Dass du den Zinssatz senkst.
Zinssatz.
Eine Art Subventionierung für Bad Debt.
Ach, das machen.
Ja. Weil du müsstest ja neu einbuchen zu einem, was ich dann nicht mag, gerechnet oder nicht, dass du eine Fair Value hast, aber ich
den Day-Wandel aus dem deshalb, ich kann mir eher ein Modell vorstellen, wo man dann sagt, okay, wir senken deine pagatorische Zinsbelastung jetzt, aber auch dabei ändern wir an unseren Konditionen nichts, sondern nach hinten raus, weil es dir dein Geschäftsmodell besser geht. Dann.
Das ist auch. Aber dann bin ich, glaube ich, immer bei einer höheren Auswahl wahrscheinlich.
Ich glaube, Sinn und Zweck war es eben, einfach zu vermeiden, dass man eben durch diese Modifications in Situationen, wo die Kreditqualität sich verschlechtert hat, dann eben, nicht zu dem Ergebnis kommen soll, und sagt, ich vergleiche jetzt am Tag der Modification dann, bis zum Endfälligkeitsdatum, sondern ich gucke, ist tatsächlich eine Kreditqualitätsverschlechterung eingetreten und bleibe dann bei meinem Lifetime Expected Loss. Oder wie wenn ich es ausbuche, habe ich das in Loss eh genommen. Das ist, glaube ich, die.
Kann man sich dadurch erreichen, dass man sagt, wenn so eine Modification stattfindet, am Tag vorher ein Impairment zu prüfen, und dann ist eben halt, wenn der Grund der Modification eben halt die Verschlechterung eine signifikante ist, dann muss ich halt ein Impairment prüfen. Also so wie bei Bifrost 5 oder wo auch immer, bevor ich reingehe mit dem Permatest.
Ich weiß nicht, kann man an der Stelle sagen, dass aufgrund dieser unterschiedlichen Regelung für die zwei Fälle, dass dann das, was Sie erwähnt haben und was, ohne dass ich vorgreifen will, glaube ich, bei EFRAG inzwischen auch schon diskutiert wurde, die Regelungen, wann Ausbuchung und wann nicht, dass die immer noch als recht unklar gelten, dass das natürlich dann besonders wieder in Fokus rückt.
Die sind eigentlich klar, aber im Permanent-Fall finde ich sie unklar, weil ich dann häufig durch Restrukturierungen Zahlungsströme verändere. Was aber aus der Not heraus passiert und ich glaube jetzt irgendwie im Sinne, ich mache ein Neugeschäft. Ja.
Und genau aber das war ja letztes Jahr im Sommer mal Aufhänger für eine Diskussion im Rahmen Staatsanleihenumstrukturierung. Wann dort war das nicht? Habe ich das falsch in Erinnerung? Dass man ja genau dann.
Das hat man ja genau das. Das ist eindeutiger, weil ich dann auch noch einen Wechsel des Kreditnehmers
hatte. Man hatte die Fristigkeit. Also man ja, hat, für, man hat für Altforderungen neue Papiere bekommen, die aber andere Konditionen und andere Laufzeit haben. Meinen Sie das? Und dann die Grundfrage war: habe ich jetzt ein Incurred Loss eingetreten in dem bisherigen Modell?
Da war die Frage Ausbuchung mit der Neuanbuchung.
Ja, bei
ja, ja dann, genau, da war mit der Einbuchung, ging es dann auch um die, ist das schon Credit also wie kann ich praktisch originated Credit
das war gut, hier in dem Fall sind verschiedene Konstellationen, ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht weiter vertiefen, es sind verschiedene Konstellationen, Denkmal, die man auch mal durchdenken muss, ja, wie diese Regeln darauf wirken.
Ja, dann würde ich mal zum nächsten Punkt kommen. Es geht um Darstellung oder Ausweis des Ergebnisses. Es war ja schon immer beim Impairment-Modell die Diskussion, ob Zinserträge wegen Impairment korrigiert werden müssen. Und es war ja bislang, der frühere ESB-Vorschlag hatte diesen Integrated-Ansatz vorgeschlagen, wo also Zinsergebnis direkt angepasst wird, während jetzt der sogenannte Decoupled Approach vorgeschlagen wird, wo nämlich Impairment-Verluste prinzipiell und das Zinsergebnis zunächst mal getrennt ausgewiesen werden. Zunächst mal heißt im Standardfall. Es ist so vorgesehen, dass also in diesem Standardfall, das heißt auch in dieser Stufe 1, Zinsergebnis und Impairment getrennt ausgewiesen werden und das Zinsergebnis wird ermittelt mit der originären Effektivzins, mit dem originären Effektivzins bezogen auf den Bruttobetrag. Also ohne eine Impairment-Bilanz. Wenn für den Fall ein Objective Evidence of Impairment eintritt, wird also ab dem Zeitpunkt des Eintritts zwar weiter mit dem originären Effektivzins diskontiert, aber auf den Nettobetrag abgestellt. Und für den Fall, dass ich Credit Impaired Assets bereits begeben habe oder schon als solche gekauft habe, wird ein kreditadjustierter Effektivzins angewendet. Diese drei, sagen wir mal, unterschiedlichen Fälle werden also entsprechend fest vorgeschlagen oder festgelegt. Es gibt auch zum Ausweis in der Bilanz eine Regelung. Da muss ich gestehen, ich konnte die persönlich aber noch nicht deuten. Es gibt eine Regelung, dass der Ausweis eines Loss Allowance Accounts, der bisher möglich war, nach IFRS 7, also Ausweis in der Bilanz, nicht mehr vorgesehen ist. Es ist also die Texte von IFRS 7 gestrichen. Gleichwohl ist natürlich die Ermittlung oder die Buchung eines Loss Allowance Accounts nach wie vor erforderlich. Das wird auch im ED so geschrieben. Aber allein bei der Ausweisfrage, also das offene Absetzen einer Risikovorsorgeposition, wie es ja zumindest nach meiner Wahrnehmung in Deutschland im Bankenbereich ja üblich war, nicht mehr vorgesehen.
Das ist eine offene Absetzung, das wird direkt von. Das war bisher ein Wahlrecht, der Ausweis, also ob ich das jetzt in der Bilanz Nettoausweise oder Brutto, wie es sich in Deutschland eingebürgert hat.
Das aufgrund der HGB auch nie recht hat, Frau. Ne? Also es war zumindest, glaube ich, der Aufhänger, warum es in Deutschland und nach meiner Wahrnehmung aber sonst selten verbreitet ist.
Ich weiß gar nicht, wieso das in Deutschland passiert ist, weil HGB habe ich auch den Nettoausweis, soll ich es absetzen.
Mhm. Hier soll es jedenfalls abgesetzt werden, ja. Und natürlich für Garantien und für Commitments auf der Passivseite dann eben ausgewiesen.
Also es ist international mein Eindruck üblicher, das direkt auszuweisen als also abzusetzen als der separate Ausweis mit negativen Vorzeichen.
Ja, und vielleicht als letzten zumindest Fakten. Es geht dann beim Thema Erstanwendung und Übergang. Es ist im Exposure-Draft kein ausdrücklich offen geblieben, welcher Erstanwendungszeitpunkt. Also wird keiner vorgeschlagen, es wird sogar eine Frage gestellt, was die Constituents hierfür als sinnvoll erachten. Es steht natürlich der Hinweis, dass im Moment nach IFRS 9 immer noch der 1.1.2015 gilt.
Darf ich nochmal einen Punkt nennen? Ich habe es gestern schon mal kurz erwähnt, nochmal ja, kurz zu den Zusatzangaben. Ich kann gar nicht früh genug und nicht oft genug darauf hinweisen, dass diese Überleitung des Bruttobuchwertes eine sehr aufwendige Sache ist. Also quasi ein Spiegel nicht nur für die Risikovorsorge selbst, sondern für den Bruttobuchwert. Wir haben, also ich habe nichts einzuwenden, stichtagsbezogen die Bruttobuchwerte zu nennen zu den zugehörigen Werkträgen. Aber als Spiegelinformation braucht man dann Wanderungsbewegungen und Zuabgänge, Migrationen in andere Risikovorsorge-Stages und das ist extremst aufwendig und der Zusatznutzen begrenzt. Also wenn man das auf die Stichtagswerte am Anfang und am Ende der Periode beschränken könnte, wäre da sehr geholfen.
Aber ist das nicht eine wichtige Information für einen Analysten jetzt zu sagen, wenn ich das Modell sage ich mal, akzeptiert hätte und sage, ich will sehen, wie viel meine Kredite aus dem Bucket waren für 12 Monate Expected Loss eben in den Full Lifetime Expected Loss reingehen, welche rausgehen, was durch Konsolidierung beeinflusst ist und, und. Ist das nicht eine wichtige Information, um beurteilen zu können, wie mein Kreditportfolio denn aussieht und was da für Bewegungen drin sind? Wenn ich das nur stichtagsmäßig habe, kann ich natürlich, das kann 1000 Ursachen haben. Das kann, wie gesagt, das kann erstmal, was ich kann, was ich angenommen, ich habe Zugänge aus dem Corporate-Kreditgeschäft, aber Abgänge von meinen 12 Monaten sind für mein Retail-Geschäft und verschiedene gegenläufige Entwicklungen. Ich habe eine Konsolidierung vorgenommen und das ist ja der Hintergrund. Meine, das kommt ja nicht von ungefähr, diese Forderung. Dass es schwierig zu ermitteln ist in so einem Modell, gebe ich gerne zu. Aber ist es wirklich eine Information, die nicht wichtig ist? Das möchte ich schon.
Ich will nicht behaupten, dass sie nicht unnütz, also dass sie unnütz wäre, will ich nicht behaupten. Aber es ist einfach so schwierig, dass ich nicht weiß, ob das im Verhältnis zum Aufwand steht. Und es ist ja auch so, wenn da wesentliche Verschiebungen Ursachen haben, dann wäre man ja auch gern bereit, darüber dann im Fall des Falles zu richten. Weil man weiß selber schon, weshalb sich Verschiebungen ergeben haben. Aber quasi am Schluss wird das alles einzelgeschäftsbezogen, ermittelt oder zugeordnet und hoch aggregiert und deshalb wäre es schon immens vom Aufwand.
Ich glaube, beim Blattausdruck ist es ja, was ich, ein Movement vom Goodbook ins Badbook und Badbook ins Goodbook. Und dann zu sagen, welche Beträge sind da eigentlich von betroffen. Das ist ja eigentlich das Disclosure. Dass es aufwendig ist in dem Modell, gebe ich zu, aber dass man sagen kann, ich glaube, Analysten würden schon sagen, das ist useful information.
Ich wollte es dir schon mal hier zum Protokoll geben. Das dass uns Banken das definitiv ein ganz großes Anliegen ist. So,
So, da wir an der Stelle zumindest einmal am Modell, einmal sozusagen über das ganze Modell durchgegangen sind, es ist theoretisch vorgesehen, jetzt Mittagspause zu machen.
Wenn wir aber noch 10 Minuten oder was auch immer weitermachen würden, ist egal.
Meine Vorstellung im Moment wäre, dass wir vielleicht wahrscheinlich mehr als 10 Minuten jetzt noch einmal, also ich würde auch gerne noch mal die Fragen vorstellen, die im ED stehen. Es sind auch einige, die sich so ein bisschen auf Vergleich dieses Modells zu früheren Vorschlägen oder auf Festbeam-Modell beziehen. Es sind auch ein paar Aspekte, die wir jetzt so erstmal noch, weil es noch keine relative Betrachtung war, noch nicht hatten. Und ich würde vielleicht auch gerne noch mal so rekapitulieren, welche Knackpunkte Sie im Moment schon so aufgedeckt haben, die wir einerseits vertiefen müssten das nächste Mal, zum anderen auch, die wir vielleicht sogar für das Arbeitsgruppentreffen so als, wie soll ich sagen, als kleine Liste schon mitgeben. Oder Sie können aber auch natürlich entscheiden, dass die Arbeitsgruppe unvoreingenommen rangehen soll und Ihre ersten Punkte werden dort noch nicht in den Mittelpunkt gestellt. Das wäre zumindest, wenn wir jetzt nach der Mittagspause noch ein bisschen Zeit haben, wäre für mir nochmal wünschenswert, das nochmal durchzugehen.
Das Essen steht da. Okay, dann.